Herzlichen Dank für die Einladung, heute den Nachmittag mit Ihnen zu verbringen. Es geht also um keinen Vortrag heute, sondern einfach um Erzählen, was Jesus tut in diesen Tagen in der Welt des Islam. Ich möchte aber doch ein Bibelwort vorne wegstellen, und zwar Johannes 1, 14 und 16. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des einzig geborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und aus seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Und was ich erzähle, möchte nichts anderes sein als ein Zeugnis von diesem letzten Satz. Und aus seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Ich wurde gebeten, mit dem fernen Osten zu beginnen, mit China. Wir haben dort einige kleine Bewegungen gesehen, beziehungsweise wurden hineingenommen in die Bewegung Jesu Christi. Sie wissen, China, ein Fünftel der Menschheit lebt dort, etwa 3%, 4% sind Christen in Hauskreisen. Genauso viele Moslems gibt es. Und nur wenig Mission geschieht unter den Moslems. Aber irgendwie ist eines unserer englischen, wohlgemerkt englischen Traktate nach China gekommen. Plötzlich schreibt uns ein Student von einer chinesischen Universität, er hätte unsere Schriften erhalten und gelesen und das würde ganz gut klingen und er würde gerne nach Amerika gehen. Er hätte die Zulassung zur Harvard-Universität und noch einigen anderen. Das heißt also, wir haben geschaltet, er hat ziemlich gute Noten gehabt. Wir sagten zu ihm, wir freuen uns, dass du die Zulassung gekriegt hast. Und wir haben kein Geld für Tickets, wir haben kein Geld für Flugreisen, noch weniger für Stipendien, aber wir können dir Arbeit geben. Wenn du gut Englisch kannst und gut Mandarin, Chinesisch, dann könntest du es für uns ja übersetzen. Nun hat er geschrieben, das könnte man ja sich überlegen. Zeigt mal, was ihr zum Übersetzen habt. Und schrieb dann, bevor er seinen Namen unterzeichnete, Immanuel drunter. Und Immanuel schreibt ja nicht jeder Chinese. Folglich muss er einer von den 3% sein, von den Christen, die dort leben. Und wir haben dann ihm das Leben Christi, wir haben eine Buchserie, das Leben Christi für Moslems ausgelegt und einige andere Bücher geschickt. Er soll mal lesen und soll anfangen, das zu überlegen, ob er das übersetzen könnte. Und siehe da, kam sehr bald ein Brief mit den ersten Seiten, handgeschrieben, chinesisch auf Seidenpapier, Luftpost geschickt. Wir sollen nicht immer in der männlichen Form schreiben, er sei eine Sie, hat sie dann geschrieben. Das kriegt man ja von dem Namen nicht mit. Und so haben wir im Laufe der Zeit uns kennengelernt und festgestellt, das war eine gläubige Christin. Die hat, bitte? Nein, die hat normal geschrieben. Die schreibt ziemlich unverfroren. Ich weiß noch nicht, warum sie nicht schon im KZ ist, aber der Herr hat manchmal seine Hände auch über denen, die nicht so sehr schlau sind im Blick auf die Geheimdienste. Nun wohnt sie bei ihren Eltern. Der Vater ist Chirurg und die Mutter ist Chirurgin. Sie wohnt in einem Kreiskrankenhaus und hat wahrscheinlich dort einen gewissen Freiraum. Und in die Krankenhäuser kommen ja immer Pakete mit Arzneien und so weiter. So können auch unsere Bücher ungeschoren rein und ihre Manuskripte raus. Und wir kriegen jetzt immer mehr Manuskripte. Jetzt, was tun wir mit den Manuskripten? Der Herr hat uns also nun einen Übersetzer geschickt, der das normale, moderne, vereinfachte Chinesisch schreibt und darbringt, und zwar für Moslems. So sind wir nach Hongkong geflogen und haben uns etwas umgeschaut, wer dort was tut im Blick auf Moslems. Wir hatten eine Einladung, an einer Bibelschule zu unterrichten, Islam zu unterrichten, und haben dann dort den Unterricht durchgeführt und festgestellt, das ist ein Team von etwa 30 chinesischen Studenten oder 40, die gehen jeden Sommer dann in, nach China Inland und versuchen dort die Hauskreispastoren, Evangelisten oder Ältesten zu schulen und in den Hauskreisgemeinden mitzuarbeiten. Und so konnten wir ihnen ein bisschen das Herz warm machen für den Islam. Die sind nun bereit, die Bücher mitzunehmen und zu verteilen und an die rechten Adressen zu bringen, damit in den Hauskreisgemeinden Einzelne bereit sind, auch an die Moslems zu denken. Man erkennt die Moslems in China leicht, die Hui, die mandarinsprachigen sprechenden Moslems, denn die essen kein Schweinefleisch. Und das steht an ihren Läden und Moscheen sind ja erstaunlicherweise erlaubt. Und die Koranschulen dürfen gebaut werden, denn China hat äußerstes Interesse an Saudi-Arabien. Saudi-Arabien hat 12 Sidewinder Rockets, wie sagt man denn, Raketen mit atomaren Sprengköpfen gekauft, um etwa 20 Milliarden Dollar. Und da China Devisen braucht, ist das Öl aus Saudi-Arabien das Mittel, warum der Islam in China mehr Freiheit hat als alle anderen Religionen. Deshalb sind die Moslems in China nicht unbekannt. Es gibt grundsätzlich zwei verschiedene Gruppen. Das sind die mandarinsprachigen Hui-Moslems und die türkisch sprechenden verschiedenen Völkergruppen, Uiguren, Kasachen, Kirgisen und andere im Nordwesten. Wir wollten uns auf die chinesischsprachigen Moslems konzentrieren und haben also nun in Hongkong Brüder und Schwestern gesucht, die hier mitarbeiten wollten. Die waren schon da. Wir trafen einen amerikanischen Beauftragten von den Southern Baptists, der in Palästina, sprich in Israel, 4 Jahre Arabisch gelernt hatte und unsere Bücher kannte. Der hat 20 Mitarbeiter, Fachkräfte, Professoren und Ärzte in China Inland, die er anleiten soll, die Moslems in China anzusprechen. Aber sie hatten keine Bücher. Der wartete bloß darauf, dass wir kamen und wir brauchten überhaupt nichts machen. Die Tür war offen. Wir konnten nur durch eine offene Tür gehen und er koordiniert jetzt die gesamte Arbeit. Ein Verlag wurde gefunden, der früher schon für uns 2 Bücher gedruckt hatte. Ein ganzes Programm wurde aufgestellt. Wir drucken so viel, wie der Herr gibt. Das heißt, wir haben einfach im Glauben begonnen, einmal 1, 2, 3, 4 Bücher und etwa 10 Traktate zu drucken. Und wir hatten noch nicht fertig besprochen, dass diese Buchreihe übersetzt und gedruckt werden sollte, dann bekamen wir schon einen Anruf von FIBC, das ist Far East Broadcast Corporation, dass sie Interesse hätten, die Minderheit der Moslems übers Radio zu erreichen. Nun, wir setzen uns mit den Herren und Brüdern zusammen. Die übernahmen einen Teil der Kosten. Wir sollen einen Teil der Kosten übernehmen. Und ab 1. Januar, das ist beinahe übermorgen, laufen nun die Programme, die dieses Mädchen übersetzt hat und von den anderen gedruckt werden und noch umgeschrieben werden fürs Radio in der rechten Weise, sodass nun die Moslems in China erreicht werden sollen. 2 Programme am Freitagabend werden für die Moslems direkt gesprochen in der Hui-Sprache und 1 Programm wird für die Hauskreisgemeinden gesprochen, um die Christen zu bewegen, dass sie die Moslems erkennen und als Aufgabe annehmen. Bei dem Gespräch hat sich auch was Eigenartiges ergeben, dass wir den Verantwortlichen fragten, die ja schon jahrzehntelang nach China hinein senden, sag mal, schreibt eigentlich jemand? Ja, hat er gesagt, ziemlich viele. Ja, und was macht er dann? Ja, nun, also, wir bewahren das auf. Wir haben 120.000 Adressen auf Mikrofilmen im Safe. Ich sage, das ist ja prima. Und was tut er mit ihnen? Ja, nichts. Wir beten für sie. Sagte ich, ja, wir drucken Bücher. Wir könnten jetzt die Moslems von den 120.000 Adressen raussuchen und schicken es denen rein. Ja, hat er gesagt, wenn ihr jemanden habt, der die Moslems rausfiltrieren kann, so könnt ihr das ohne weiteres machen. siehe da, da ist plötzlich alles vorbereitet. Die hat ihn schon geschrieben und die Sendungen laufen. Und nun hat der Herr auch noch ein Mädchen, ein Fräulein, eine Missionarin in Aussicht gestellt. Die war in Amman in der Sprachschule und hat Arabisch gelernt, sollte in den Nordjemen, hat kein Visum gekriegt und wartet jetzt auf Arbeit. Und die kann Mandarin und Kantonesisch. Und wir sagten, ja, warum willst du nach in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Du kannst ja die Moslems, die du jetzt verstehst, in China missionieren. Die gehört zu WEC, World Evangelical Crusade. Jetzt muss nur noch der Direktor von WEC Ja sagen. Da können sie mithelfen, drum zu beten, dass die Missionshierarchie bereit ist, hier dem Mädchen das die Freiheit zu geben, unter den Moslems in China zu arbeiten. Sie selber wäre bereit und könnte dann die gesamte Nacharbeit machen, denn die Leute schreiben ja, die schreiben in Chinesisch und nicht in Englisch. Da muss ja jemand sein, der diese verschiedenen chinesischen Dialekte, sprich Schriften lesen kann, und das wäre die rechte Person. Und das muss alles in 2 Tagen geschehen. Das war nicht organisiert, das war vorbereitet. Und aus seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Zum Schluss hat man nur das Vorrecht, mit dem Urenkel von Hudson Taylor, James Taylor, zusammenzusitzen, um diese ganzen Fragen zu besprechen. Das war recht interessant, außer mit den Stäbchen. Sie wissen ja, wenn man mit den Stäbchen isst, bis man da was im Mund hat, das ist also immer eine spannende Angelegenheit. Aber immerhin, die Schüssel war zum Schluss leer. Nun, so viel zu... Hervorragende Leute, ja. Ja. Nun, wir danken Jesus für dieses offene Tor, denn wie gesagt, wir haben das nicht organisiert, wir bekamen plötzlich einfach Schriften übersetzt ins Chinesische und nun darf das weitergehen. Allerdings wurde uns gesagt, dass wir dieses Fräulein, Guang Shu Lü heißt sie mit Namen, wer schnell auswendig lernen kann, die in China übersetzt, dass wir sie doch nicht lange übersetzen lassen sollten, das sei viel zu gefährlich. Weder wir noch sie wüssten, dass sie mit Feuer spielt. Dann wollten wir sie nach Hongkong bringen, auf die Bibelschule, mussten feststellen, dass die Verwaltungsbehörden von Hongkong niemand von China Inland Einreiseerlaubnis geben, es sei denn 2 Jahre im Westen gewesen und genügend Geld hätte. Wir konnten sie also nicht auf die Bibelschule bringen. Und so stehen wir im Augenblick vor der Frage, ob wir sie hierher zu bringen hätten und denken, dass wir sie an die Bodenseehof Bibelschule bringen, die in Englisch unterrichtet, und dass sie anschließend 1-2 Jahre bei uns übersetzt. So könnte das sein, dass sie auch irgendwie einmal hier oder sonst wo auftaucht, dieses Fräulein Lü Guang Shu. Wir sind dann weitergeflogen nach Indonesien. In Indonesien hat unser Team, das sich um Bruder Werner Janke herum gebildet hat, sein 5-jähriges Jubiläum gefeiert. Wir hatten es nicht mal mitgekriegt, wir haben uns geschämt. Aber die haben sich gefreut. Das sind nun in der Zwischenzeit 10 Mitarbeiter, 12 Bücher und eine ähnliche Zahl von Traktaten. Sie haben einen unwahrscheinlichen Zuspruch bekommen und haben Dinge erlebt, die sind auch nicht mehr ganz normal. Ich will Ihnen einige Dinge davon erzählen. Ich kann es nur erzählen, weil der Herr tut viel mehr, als was man registrieren kann. Wir haben einen indischen Mitarbeiter, der heißt K.K. Alavi, das sind Abkürzungen seines sehr langen Namens, und der hat ein Büchlein geschrieben auf der Suche nach Wahrheit. In einem Dorf in Mitteljaffa bekam ein Gangleader von einer Jugendbande, ein Verantwortlicher, ein Rädelsführer von einer Jugendbande, dieses Büchlein in die Hand von einem Evangelisten, der vor einem Jahr bei uns auf einer Konferenz war. Wir hatten ihnen gesagt, wie man es ein bisschen machen soll. Und der ging ran und der las das. Und in dem Büchlein steht was von diesem Herzen von Gosner. Das reine Herz, das schmutzige Herz, und da kommt der Pfau rein und kommt das Schwein rein und muss raus, wenn Jesus kommt. Und das hat diesen Häuptling von der Bande derart getroffen, dass er sich bekehrte. Und er kam dann zu diesem Evangelisten und sagte, ich möchte noch mehr von deinen Büchern. Und er gab ihm die Bücher. Und der junge Mann ging als erstes schnurstracks zum Scheich der Moschee, zum Priester der Moslems. Der las das und bekam einen Zorn, ging zu dem Evangelisten und sagte, was tust du das in unserem Land, wo Friede zwischen den Religionen herrscht, Panchasila, das ist das Große, die Zauberformel des Synkretismus in dem Land. Du evangelisierst uns, der sagt, ja nun, ich möchte dich nicht evangelisieren. Und ich gebe dir sämtliche Bücher, wo ich habe, prüfe sie, welche von den Büchern ich verteilen kann. Der gab ihm so ein Paket Bücher und sagte, bitte lies sie genau durch. Und der Scheich, der Leiter der Moschee, hat alle Bücher durchgeackert und zum Schluss war er Christ und hat nun das Evangelium in der Moschee verkündigt. Und weil er eine verehrte Persönlichkeit war, dieser Scheich, hat das ganze Dorf sich Jesus geöffnet, hat sich ein Dorf bekehrt und der Evangelist musste überhaupt nichts tun. Er hatte nur ein Büchlein diesem dem Leiter der Bande da gegeben. Er musste dann bloß um Nachschub sorgen. Er fuhr nach Jakarta und hat um Bibeln gefragt. Ich brauche Bibeln, 10, 20, 30, 40, 50. Die wollen wissen, was steckt dahinter, was ist los. Ein Dorf liest die Bibel. Genau dasselbe ist uns in Bandarmasin, in ehemaligen Borneo passiert, dass in einem Dorf 30 Moslems schreiben, wir sind alle Christen geworden, schickt einen Evangelisten oder einen Pfarrer, der uns weiterführt, wir verstehen nicht alles, aber uns leuchtet das ein. Es geschehen wirklich nicht nur Einzelbekehrungen, sondern ganze Gruppen werden aufgeweckt. Das ist uns auch deutlich geworden an einem jungen Mann. Das heißt, ich muss es ausführlicher sagen. Ich wurde gebeten, einen Gottesdienst in einer Gemeinde von Jakarta zu führen, gleichzeitig den Islam darzustellen und die Antwort des Evangeliums darauf. Und ich habe keinen kleinen Schrecken bekommen, als dass eine Kirche war ohne Wände, mit Lautsprecher. Die machen also einen Trick, indem sie ein Wohnhaus kaufen und dann die Wände ausbrechen und Veranden hinausbauen, weil sie keine Kirchen bauen dürfen. So bauen sie in strategisch gelegenen Punkten Hauskreisgemeinden ohne Wände, so dass alle in der Umgebung das hören. Und noch ein Lautsprecher oben drauf, jetzt sollte ich die Antwort des Evangeliums auf den Islam dort über den Lautsprecher in dem islamischen Land auslegen. Nun, der Herr hat Gnade gegeben. Zum Schluss kommt ein Muslim auf mich zu, der Christ geworden ist und sagte, ja, so ist das. Wie ist das, frage ich. Ja, so ist es mir ergangen. Ja, wie ist es dir ergangen? Ja, nun hat er gesagt, ich komme von der Insel Madura, eine ganz fanatische Insel mit etwa 12 bis 15 Millionen Moslems. Und ich habe Schulden gemacht. Ich habe mehr Geld ausgegeben, als ich eingenommen habe, und dann muss ich zurückzahlen. Und kein Mensch hat mir geholfen, meine Schulden zu bezahlen. Und dann habe ich gefastet zu Allah und habe ihn gebeten, du musst mir helfen, sonst komme ich ins Gefängnis. Und der hat mir nicht geholfen. Ich habe 17 Tage lang gefastet und mit Ernst gebetet. Und dann sagt er, kommt plötzlich nachts eine Lichtgestalt zu mir und sagt, steh auf, geh Richtung Osten und frage nach einem Retter. Nun, der junge Mann stand auf und ging immer nach Osten, stur nach Osten. Und wo kam er hin? In die Polizeistation. Naja, er hat gesagt, ich soll nach Osten und ging rein und sagte, wohnt ihr ein Herr Retter? Worauf die sich anguckten und sagten, der ist blöd. Bloß einer fing an zu schmunzeln und sagte, ah, ich weiß, was du meinst. Zwei Dörfer weiter, dort lebt einer, der redet immer von einem Retter. Geh mal dorthin, vielleicht weiß der Bescheid über diesen Retter, den du meinst. Und er ging weiter nach Osten zum übernächsten Dorf und fand dort einen einheimischen Evangelisten. Und der hat ihn zu Jesus geführt. Nun, er hat ihm nicht die Schulden bezahlt, er hat ihm aber Arbeit gegeben, dass er arbeiten konnte, um seine Schulden zu bezahlen. Und siehe da, ein gläubiger Muslim. Aber dieser Gedanke, stehe auf und geh nach Osten und frage nach einem Retter, das sind schon Sätze, die einem zu denken geben. Wenn wir nicht gehen, dann schickt der Herr eben seine Engel. Es muss das Evangelium in diesen Tagen die Moslems erreichen. Das wurde uns auch eindrücklich in einem Bergdorf bei Batu in der Nähe des Instituts von Dr. Octavian. Wir hatten die Möglichkeit, im Institut selber zu unterrichten, aber der eigentliche Zweck war, wir wollten diesen Radiosender etwas genauer betrachten, den wir seit einiger Zeit mitfinanzieren in Batu. Die Vorgeschichte zu dem Radiosender ist die, dass ein Polizeioffizier unbedingt ein christliches Mädchen heiraten wollte. Er war Muslim. Und dieses christliche Mädchen hat gesagt, kommt nicht in Frage. Entweder bekehrst du dich oder gibt's nichts. Und er sagte, aber ich will trotzdem. Worauf sie sagte, ja, dann musst du dich taufen lassen. Nun, er sagte, einmal gewaschen mehr oder weniger macht nichts aus. Die Moslems müssen sich ja vor jedem Bet fünfmal am Tag waschen, sagt er, einmal mehr eine Waschung und ist also pro forma Christ geworden. Aber seine Frau, die war auf Zack, die wusste, wie sie ihren Mann beeinflussen musste. Sie hat ihm Liedkassetten besorgt, christliche Lieder. Muslims singen nicht viel, hauptsächlich Streitgesänge. Und so hat er das erste Mal Lieder kennengelernt. Und er hat all die Lieder auswendig gelernt. Und die Lieder haben ihn zu Jesus gezogen und bekehrt. Und weil die Lieder ihn so begeisterten, hat er, typischer Polizeioffizier, wollte was organisieren und für Jesus tun, sich eine Lautsprecheranlage gekauft und aufs Dach gesetzt. Er sagte, wenn die Moslems jeden Morgen mit dem Lautsprecher vor wieder als Muezzine ausrufen und Mittag um 12 und dann noch einmal dreimal am Tag, so kann ich das ja auch. Ich bin jetzt Christ. Und hat also seine Lieder über die Dächer mit Lautsprecherstärke morgens um 5, zwischen 4 und 5 gesandt. Und die Leute waren absolut nicht begeistert, aber wer wagt es schon, gegen einen höheren Offizier der Polizei, der pensioniert wurde, vorzugehen? Sie haben ihm dann auf Umwegen klargemacht, überlegte doch mal, die Leute würden viel mehr begrüßen, wenn du das mit leiserer Stimme machtest, dass sie aufwachen und nicht so mit Schock aus dem Bett heraus gebrüllt werden. Und vielleicht gibt's noch andere Wege. Und einer sagte ihm, du könntest doch auch einen Radiosender aufmachen und dann könnte jeder, der es hören will, hören und diejenigen, die es nicht hören wollen, müssen es dann nicht hören. Radiosender ging ihm durch den Kopf, das wäre doch was. Und nun hatte er erfahren, dass ein früherer Kommandeur bei den Befreiungskämpfen in der Zwischenzeit Innenminister geworden war. Und er, der Polizeioffizier, hatte ihm das Leben gerettet in diesen Befreiungskämpfen. Es ging damals um die Befreiung von den Holländern. Die Holländer haben ja Indonesien besetzt und da gab es Freiheitskämpfe nach dem Zweiten Weltkrieg. Und dabei ist diese Geschichte passiert, dass der Polizeioffizier den späteren Innenminister auf dem Rücken durch einen Sumpf trug und ihm das Leben rettete. Als der ihn sah, sagte er, Mensch, ist ja wunderbar, schon lange habe ich dich nicht mehr gesehen. Ich warte bloß auf dich. Er sagte, ich hätte gerne eine Genehmigung für eine Radiostation. Das macht nichts, sag nicht bloß Radiostation. Für alle Tonträger und für alles, was du willst, kannst du haben und so. Was willst du denn das? Ja, ich möchte das Evangelium verkünden. Evangelium verkünden? Du bist doch Muslim. Ja, ich bin Christ geworden. Im Koran steht ja auch was vom Evangelium. Okay, also der kriegte eine Genehmigung, dass er im größten islamischen Land das Evangelium über sämtliche Radiostationen verbreiten kann, auf zwei verschiedenen Wellenlängen. So was Eigenartiges. Der hat eine Genehmigung und niemand will ihm eine Radiostation bauen. Die Radiostation ist schon auch eine teure Angelegenheit. Wir wussten am Anfang auch nichts davon. Ja, nun, dann hat er eben sich selber eine gebaut. Sie wissen ja, es gibt da in Deutschland solche Modellbaukästen, wo so 13, 14, 16-Jährige so eine Station basteln und ein paar Kilometer senden. Und so hat er auch angefangen, sich was zusammenzubasteln und hat rein geredet. Und siehe da, einige Leute haben geantwortet. So hat er immer mehr gebastelt, bis er eine Reichweite von 100 bis 200 Kilometer erreichte. Er hat ja die Genehmigung, es ist ja ganz legal. Und dann hat er bei verschiedenen Missionen und Kirchen sich Kassetten geben lassen und hat die reingeschoben. Und die ganze Familie arbeitet an dieser Radiostation mit. Die Tochter, 13 Jahre alt, fängt morgens etwa um 7 Uhr an, spricht ein Gebet, ein freies Gebet, und dann legt sie eine Kassette rein. Und wenn die raus ist, spricht sie ein überleitendes Wort. Und in der Zwischenzeit hat sie eine neue Kassette drin. Wenn sie dann zur Schule muss, macht die Mutter weiter. Der Vater ist unterwegs und macht den Leuten klar, wie sie die ihr Radio einstellen müssen, um das zu hören. Und dann stoppt es eine Zeit lang und dann beginnt es um 4 Uhr wieder. Da haben sie einen Studenten und dann kommt die Tochter wieder und dann macht die Mutter wieder und der Vater übernimmt es dann von abends um 8 bis morgens um 3. Und ja, sagt die Tochter, wann schläfst du denn überhaupt? Ja, nun, manchmal schlafe ich ein und wenn ich merke, das Radio tut nicht mehr, dann wache ich wieder auf und schiebe wieder einen rein. Und das ist dann nicht so ein strenges Programm wie bei uns, aber auf alle Fälle ging das, bis er mitkriegte, dass wir arabische Kassetten und Radiosendungen haben. Dann hat er uns über Bruder Jan gebombardiert und gesagt, ja, ich brauche unbedingt eure Kassetten, ich muss die sofort haben. Wir haben es ihm dann geschickt und er hat es reingelegt. Und siehe da, es gibt Moslems in Indonesien, die können Arabisch und die haben ihm geantwortet. Und er hat ihnen zurückgeschrieben, ja, ich kann kein Arabisch, aber ich kann mit euch weiterreden in Indonesisch. Und da sind bereits einige Moslems getauft. Von Celeb, vom früheren Celebes, kam ein muslimischer Führer von ganz Süd-Celebes. Der hat gesagt, wenn das stimmt, was in den Kassetten kommt in Arabisch, ist das ja ungeheuer, dann muss ich ja Christ werden. Hat er gesagt, das ist besser für dich, wenn du Christ wirst. Und der war bald getauft, hat dann nach Hause telegrafiert, macht von meinem Haus das Zeichen weg, dass ich der Führer des Islams in Süd-Celebes bin. Ich bin jetzt der Führer der Christen von Süd-Celebes. Und die haben das weggemacht, am Abend war sein Haus verbrannt. Und er ist jetzt auf der Flucht, weil der Islam auch dort immer mehr radikal wird. Aber dieser Sender ist nun in der Zwischenzeit von uns übernommen worden und ausgebaut worden. Bloß hat ein Orkan die Antenne zusammengerissen. Nun muss eben wieder eine neue Antenne aufgebaut werden. Antenne, dass Sie keine falsche Vorstellung kriegen. Ein Wasserleitungsrohr so 2 Inch oder 1 Inch dick, eins aufeinander, so lange bis es oben anfängt rumzuschwanken und dann eine Kupferlitze rüber zu einem anderen Wasserleitungsrohr, das ist die Antenne und das funktioniert. Und der Apparat ist so eine kleine Kiste, wie unsere Teenagers da das zusammenbasteln und siehe da, Tag und Nacht geht das Evangelium hinaus. Wir versuchen nun, das etwas zu systematisieren und aufzubauen, denn er hat die Genehmigung. Er hat eine Genehmigung, in ganz Indonesien das Evangelium in den verschiedenen Sprachen zu verbreiten. Nicht wir haben die besorgt, der Herr hat die längst besorgt, bevor wir aufwachten. Wir helfen bloß mit, wir sagen immer, nach der Methode, wo ein kleines Feuer brennt, gießen wir noch etwas Benzin hinein, dass das Feuer größer wird. Wir waren nun in Indonesien, um eine größere Konferenz fürs nächste Jahr vorzubereiten, um in der letzten Oktoberwoche die ganzen Evangelisten und Helfer, die mit uns zusammenarbeiten, zu schulen und zu lernen, wie der Herr sie führt. Man könnte allein von Indonesien jetzt einen ganzen Nachmittag erzählen, das würde zu weit führen. Wir waren kurz zuvor in Pakistan. In Pakistan haben wir uns bisher bewusst zurückgehalten, weil dort gibt es einen Missionsverlag von den Wiedenestern, Bruder Becht, ein ganz hervorragender Mann. Aber sie sind mehr konzentriert auf die Gemeinden, die aus den Unberührbaren herausgekommen sind, von Bhagat Singh, dem indischen Evangelisten. Und wir haben nun immer mehr Zuschriften bekommen von Pakistanis, dass wir doch unsere Schriften ihnen schicken sollten. Wir haben Literatur in Urdu und in Englisch und in Arabisch, und das haben wir eben dann nach Pakistan reingeschickt, und siehe da, es ist angekommen. Das waren dann besonders zwei Personen, die sehr aktiv waren. Das eine war Norman, Ghulam Norman, ein Pastor der anglikanischen Kirche, der heute in einem Krankenhaus als Krankenhausseelsorger und Dörferevangelist mitarbeitet, nachdem er pensioniert worden war. Er hat einen Schock erlitten. Sein zweiter Sohn wurde auf den Treppenstufen der Kirche erschossen, weil der Vater Christ geworden war. Und sie haben dem Vater dann schriftlich mitgeteilt, dass sie alle seine drei Kinder so töten würden und zum Schluss ihn, damit er weinend in die Hölle gehen würde. Nun, er hat gesagt, ich will das mir als eine Ehre anrechnen, obwohl das Leid mir beinahe das Herz zerfrisst. Er ist nun einer der beiden, die in Pakistan die Nacharbeit an den Interessierten durchführen, der Pastor Norman Ghulam Masih. Der zweite ist ein junger Arzt, ein Kinderarzt in einem Missionshospital, die aus der Zeit der Engländer noch erlaubt sind. Und wir waren immer ein bisschen skeptisch. Der heißt Dr. Justin, 35 Jahre alt. Und der bat uns immer um Bücher. Wir möchten ihm doch Bücher schicken und das Porto noch dazu, damit er es an andere Leute schicken könnte. Man schickt ja nicht gerne Porto und Bücher, wenn man den Person nicht kennt, aber man kann auch nicht wegen jedem, der schreibt, nach Pakistan fahren. Wir haben ja über 5000 solche freiwilligen Helfer und Verteiler in den verschiedenen Ländern. So haben wir es eben im Glauben geschickt, und siehe da, da steckte doch viel mehr dahinter, als wir wussten. Wir haben ihn nun getroffen, und seine Frau, übrigens eine Persönlichkeit, genauso wie die Frau von dem Doktor, von dem Norman, beide sind Lehrschwestern, die andere Schwestern ausbilden, und beides gläubige Persönlichkeiten. Dieser Dr. Justin sagte, ich bin Christ von hinduistischer Abstammung, aber ich hatte nie Liebe zu den Moslems gehabt. Aber als ich Christ wurde, da wurde mir klar, ich müsste eigentlich auch den Moslems das Evangelium sagen. Und ich habe das etwas dumm gemacht. Ich habe ihnen gesagt, euer Koran ist Nonsens und was ihr glaubt, ist falsch. Ihr kommt alle in die Hölle, und die haben sich trotzdem nicht bekehrt. Und später habe ich dann gesagt, Gott ist Liebe und der liebt auch euch. Dann waren etliche freundlicher gesinnt. Und als ich dann eure Bücher bekam, hatte ich Argumente in ihrer Sprache, und plötzlich fingen sie an zu antworten und bekehrten sich. Eine ganze Reihe hat sich taufen lassen. Und dann hat er gesagt, ja, daraufhin habe ich begriffen, mit den Büchern kann man was machen. Und er hat sich das Telefonbuch genommen und hat die ganzen Adressen der Richter und der höheren Beamten und der Generale rausgeschrieben und hat an 3000 der führenden Leute von Pakistan die Schriften geschickt. Und es ist ihm nichts passiert, eigenartigerweise. Und er sagte, ich brauche noch mehr und ich will weitermachen, denn ich weiß, ich muss Muslims evangelisieren. Ich sagte aber, ich bin nicht so glücklich darüber, denn Sie sind in einem Zentralkrankenhaus angestellt. Wenn Sie jetzt missionieren, könnte es sein, dass das ganze Krankenhaus geschlossen wird. Nein, nein, sagte er, unsere Oberin, noch eine englische Missionarin, verlangt, dass jeder Arzt bei uns Evangelist ist. Wer nicht gläubig ist, wird gar nicht angestellt. Und deshalb ist die bloß glücklich, wenn wir etwas tun. Und sie kontrolliert auch die Ausgaben, die ich habe, und hat eine ganz genau detaillierte Abrechnung von 3 Jahren vorgelegt, so dass wir den Mut haben, seinen Dienst jetzt auszubauen. Und er hat nur eine Bitte gehabt. Ich hatte nie eine Bibelschule besucht und wir werden ihn auch im kommenden Jahr wahrscheinlich in die Bodenseehof Bibelschule hineinbringen, damit er im Wort Gottes vertieft wird. So hat auch die Arbeit in Pakistan nun begonnen und sich wesentlich ausgedehnt. Nicht weit von Pakistan ist ja die Sowjetunion. Und uns alle bewegt ja kolossal, was dort passiert. Das ist ein solcher Umbruch, den man in seiner Bedeutung noch nicht ausloten kann. Zunächst einmal ist für uns als Mission entscheidend, dass jeder 6. Bürger der früheren Sowjetunion Muslim ist. Das wissen viele nicht, dass 1/6 aller früheren Bürger der Sowjetunion Muslim sind. Sie wissen ja in der Zwischenzeit von den verschiedenen Staaten, Usbekistan, Kasachistan, Tadschikistan, Kirgisien, Aserbaidschan und Turkmenien und die anderen, dass sich hier islamische Staaten geformt haben. In der Zwischenzeit sind bereits Teile der Scharia eingeführt worden. Und diese Staaten werden nun posiert oder, um es anders zu sagen, umworben und islamisiert von 3 Quellen. Saudi-Arabien, Iran und die Türkei. Alle 3 versuchen, ihren Einfluss geltend zu machen. Saudi-Arabien hat Millionen Korane in ihren Sprachen und in Arabisch gedruckt, wie wir auch von China einen Koran mitbrachten, auf der einen Seite Chinesisch, auf der anderen Seite Arabisch gedruckt in Saudi-Arabien, die mit einer unwahrscheinlichen Beharrlichkeit und einem großen finanziellen Einsatz dieses ganze Gebiet von Peking bis Istanbul heute missionarisch tätig sind, dass man nur sagen kann, wenn doch bloß die Christen endlich aufwachen würden und begreifen würden, dass hier eine geistliche Schlacht geschlagen wird von einem Ausmaß, von der wir uns keine Vorstellung machen können. Das ist Saudi-Arabien. Der Iran, da braucht man schon gar nichts sagen, die haben ja schon zur Zeit von Khomeini mit Lautsprechern und mit Radiosendungen ständig ihre schiitische Morgenluft nach Südrussland hineingefunkt und tun das nun vermehrt. Aber besonders stark nun auch die Türkei. Warum? Diese Länder sprechen beinahe alle Türkisch. Oder aber gehören zur Altai-Sprachgruppe. Die Altai-Sprachgruppe wird nach einem Gebirge in Zentralrussland an der chinesischen Grenze genannt, von wo aus die ganzen Genghis Khan-Gruppen und andere Mongolenheere vorgestoßen sind und wurden dann automatisch islamisiert. Übrigens, diese Heere sind zuerst christianisiert gewesen von den Nestorianern her. Die hatten den Anstoß gegeben, dass diese Mongolen in das Land, wo Milch und Honig fließt, vorstoßen wollten. Aber als sie dann ankamen in Bagdad und im Zweistromland und in den anderen Gebieten, gab es dort schon längst kein Christentum mehr, nur noch einige Minderheiten. Und so wurden sie vom Islam unterwandert und sind in der Zwischenzeit alle Moslems. Die sprechen alle türkische Dialekte. Und deshalb versucht die Türkei heute, den Gedanken von Großturkistan in die Köpfe hineinzubringen, dass sie sich vereinigen zu einem türkischen Großreich. Das hört man bereits in China, in Nordwestchina, dort sind die Uiguren und die Kasachen und die Kirgisen, dass dort das East Turkestan, das östliche Turkestan, geschaffen werden sollte. Es sind also sehr nationalistische Töne, keine schiitischen und keine sunnitischen, sondern nationalistisch-türkische Töne, die mit einem liberalen Islam versuchen, diese materialistisch gesinnten, sozialistisch beeinflussten Muslims zu einigen. Und hier geht es nun seit Jahren darum, dass wir die Literatur, die uns zugewachsen ist für Muslims, auch in Russisch und in diesen Sprachen der Turkmenen anbieten können. Nun, Licht im Osten hat für uns die russische Literatur hergestellt, und dass sie mit anderen Büchern zurzeit überfordert sind, haben wir diese ganzen russischen Bücher und Traktate in Russisch übernommen und verschicken sie jetzt. Wir konnten in Eisenach eine Zweigstelle eröffnen, denn wie man hier bei uns im Westen Englisch gelernt hat, haben die ja Russisch gelernt. So können die ganzen Briefe in russischer Sprache beantworten. Und auch das ist unwahrscheinlich, was da passiert. Wir finden in Russland jetzt Dutzende von freiwilligen Helfern und profilierten Christen, die unter den Moslems missionieren. Beispielsweise ein Konzertviolist, ein gläubiger Christ, gibt Konzerte, und zum Schluss steht er am Ausgang und verabschiedet die Leute und gibt jedem ein Traktat in die Hand. Er sagt, ich will denen nicht nur Musik mitgeben, sondern auch Musik ins Herz hineinlegen. Und ein anderer hat ein Auto, mit dem fährt er los und füllt es mit Büchern und verteilt in den turkmenischen Gegenden in Kasachstan Literatur. Wieder ein anderer in Aserbaidschan hat uns die Adressen von Verteilern zugeschickt, dass wir gleich ganze Pakete in Aserbaidschan, ins Aserbaidschan-Gebiet schicken. Wir haben uns nun der Sache etwas systematischer angenommen und haben verschiedene aktive russische Missionsgesellschaften angeschrieben, ob sie nicht die Moslems als Aufgabe erkennen würden. Und siehe da, einer reagierte und hat uns gesagt, ja, ich bin durchaus bereit, mit meinen Kolporteuren und Verantwortlichen zu arbeiten. Schickt mir von dem Buch 10.000, von dem 10.000, dem 10.000, dem 10.000, 10.000. Und es geht ein Container von Holland ab nach Alma-Ata. Das Zentrum ist in Alma-Ata. Ihr könnt das schicken. Wenn ihr auf Zack seid, könnt ihr das möglichst schnell liefern. Das sind natürlich 100.000 Bücher, und das sind immer gleich 100.000 Mark. Ein Buch kostet mindestens eine Mark im Druck. Und die haben wir im Augenblick nicht. Jetzt beten wir darum, dass der Herr nach Alma-Ata die Bücher transportiert. Wenn da schon einer bereit ist, die zu verteilen mit seinem gesamten Verteilerteam, dann müssen wir schon den Herrn bitten, dass er zur offenen Tür nun auch die Nachschubskraft gibt. Und das andere ist, wir haben festgestellt, dass die Sprache der Aserbaidschanis sich nur 5% von der Sprache der Türken unterscheidet. Das Aserbaidschani ist ein altes türkisch-osmanischer Prägung mit vielen islamischen Vokabeln, die aus dem liberalen Türkisch ausgeschieden sind. Aber wenn wir denen unsere türkischen Bücher schicken, verstehen die es auch. Und so versuchen wir jetzt im Augenblick, unsere türkische Literatur mit nach Aserbaidschan zu schicken und für nächstes Jahr einen Büchertransport zu organisieren, dass die einfach einen Büchertisch mitnehmen und dann im Aserbaidschan-Gebiet einen Büchertisch aufstellen und sagen, wer will, kann kaufen. Verschenken darf man nicht. Und so sind verschiedene Dinge in Vorbereitung. Der Mann aus Alma-Ata hat uns allerdings einen Floh ins Ohr gesetzt. Der hat gesagt, ja, ich hätte die rechten Leute, die könnten übersetzen in Kasachisch, in Usbekisch und in Kirgisisch. Wenn wir solche Briefe kriegen, klingelt's natürlich. Denn genau das ist, was wir für China brauchen und was wir für die anderen Gebiete brauchen. Und so ist das natürlich eine finanzielle Herausforderung, nicht nur in Russisch zu drucken, sondern auch in Kasachisch und Kirgisisch und in Usbekisch plus Aserbaidschani und Tatarisch, so dass man sagen kann, Herr, wenn du die Erde gepflügt hast, dann wirst du auch die Samenkörner dazu schaffen. Jetzt bitten wir dich, dass du die Samenkörner bereitstellst. Was uns aber noch mehr bewegt, ist die Sache der Türkei. Die Türkei ist ein ganz eigenartiges Land. Sie hat ja 56 Millionen Einwohner und wächst mit 2,3% und wird im Jahre 2010 vermutlich die doppelte Zahl von Einwohnern haben, also etwa 120 Millionen, wenn die Entwicklung so weitergeht wie jetzt. Die Türkei wird ein Land sein, das uns noch viel mehr herausfordert, als wir uns bewusst sind. Nicht nur die Türken in Deutschland, sondern die Türkei als Ganzes. Wir hatten im letzten Jahr eine Bibelkonferenz am Mittelmeer, unten in der Nähe von Antalya, und haben also Dinge erlebt, die sind mir sogar neu gewesen. Drei von den Teilnehmern, vier waren schon im Gefängnis um des Glaubens willen. Vier waren okkult belastet und redeten darüber ganz normal. Während wir so miteinander redeten, sagte die eine, ja, mich besucht immer wieder Satan. Sagte ich so, Nonsens, das ist doch nicht wahr, du bist doch gar nicht so wichtig, dass der Satan sich um dich kümmert. Doch, hat sie gesagt, also da ist immer was los. Dann habe ich nachgeprüft, die wurde gesund gebetet von einem Mullah als Kind und war seither tatsächlich belastet. Und während ich so versuchte, ihr die Sache auszureden, um noch tiefer hineinzukommen, kam ein anderer dazu und sagte, ja, nur ich gehörte zu einem dieser Derwischorden. Und ich habe gelernt, wie man die Geister ruft und wieder wegschickt. Die gehorchen, wenn man das richtig macht. Und ein anderer mitten in der Bibelstunde, der hatte immer so Opposition gehabt. Abraham war ihm besonders ein Ärgernis, dass der von Gott erwählt war und sei doch auch ein Verbrecher gewesen, der seine Frau verkauft hätte und so weiter. Warum das der Vater aller Gläubigen sei. Und der fiel bewusstlos um. Dann haben wir über ihn gebetet und dann kam er wieder zu sich und da haben wir plötzlich gemerkt, die Türkei ist viel mehr okkult belastet, als wir uns bewusst sind. Und nun dort und tun einen Dienst, er wurde kürzlich sehr geschlagen und Marlene hat Depressionen. Wer dort einen Dienst tut, braucht Fürbitte. Äußerlich ist die Türkei liberal und legal kann man in der Türkei missionieren. Aber das Volk ist voller Hass gegen den Vater, Sohn und Heiligen Geist und widerstrebt vom Innersten her jeder Mission. Es gibt nur etwa 100 bewusste Gläubige, die unter den Türken, die ehemals Moslems waren. Aber genau darum geht's im Augenblick. Stellen Sie sich vor, wenn der Herr heute 100 Missionare aus der Türkei berufen würden, dann wären die Leute da, die würden die Sprache von ganz Südrussland und Nordwestchina sprechen. Wir beten nur im Augenblick um Evangelisten aus der Türkei für die befreiten Gebiete der Sowjetunion. Damit aus der Türkei, vielleicht finanziert von uns oder begleitet von uns, Leute bereit sind, dort hineinzugehen und das Evangelium weiter zu sagen. Gestern Nachmittag hatten wir einen solchen Bruder da, der Muslim war, Christ geworden ist, zurzeit an der Übersetzung der türkischen Bibel mitarbeitet. Der sagte, ja, ich war schon in Ungarn und in Rumänien und kenne dort etwa 1000 Muslims, die Christen geworden sind. Die warten alle auf Literatur. Und ich weiß Bescheid über Aserbaidschan. Wir haben dort sehr viele Kontakte von der Bibelgesellschaft her. Und so zeigen sich nun langsam Wege, dass man diese Brüder ermuntern kann, von der Türkei aus in das Gebiet von Aserbaidschan und Turkestan hineinzugehen. Darum darf man beten. Ja nun, also ich weiß nicht, wie lange noch ich erzählen darf oder soll. Es hängt ganz von Ihnen ab. Ich will also keinen Vortrag halten, nur erzählen. Wir sind bisher nur in Asien gewesen. Jetzt käme der Sprung nach Afrika. Das dauert nochmal so lange. Nigerien, ja, oder sollen wir ein Lied zwischendurch singen, dass das Hören, wissen Sie, reden ist leicht, zuhören ist viel schwieriger. Vielleicht singen wir ein Lied zwischendurch. Drei Viertel aller Muslims leben in Asien. Ein Viertel aller Muslims lebt in Afrika. Und wir wollen jetzt noch etwas nach Afrika hinüberdenken, um zum Schluss auf die arabische Welt zu sprechen zu kommen. Das volkreichste Land Afrikas ist Nigerien mit etwa 120 Millionen Einwohnern. 40% sind Christen, 40% sind Moslems, 20% sind Animisten. Die einen sagen, sie sind schon Christen, die anderen sagen, sie sind schon Moslems. Das ist so eine Grauziffer, wo niemand genau Bescheid weiß. Das Eigenartige von Nigerien und ganz Westafrika ist, dass es vor 150 Jahren dort noch keine Christen gegeben hat. Aber jetzt ist die Hälfte von Westafrika evangelisiert oder christianisiert. Das ist das, was mich so beschämt. In 150 Jahren ist es denen geschenkt worden, ihr ganzes Volk zur Hälfte zu erwecken und zu missionieren. Ob wir das auch noch glauben, dass in 150 Jahren Deutschland wieder missioniert ist? Trauen wir das Jesus zu? Wir haben nämlich einen Zug zum Pessimismus. Wir sagen, ja, ja, und die sind doch, die wollen doch nicht. Aber Jesus will, und das sieht man in China, und das sieht man in Nigerien. Nur ist der Punkt jetzt der, dass die Christen aus dem Süden in den Norden vordringen und die Moslems aus dem Norden in den Süden. Die Moslems versuchen, die Christen zu islamisieren und die Christen versuchen, die Moslems zu missionieren. Und deshalb gibt's Reibungen, gibt's Zusammenstöße, gibt's Bürgerkriege und wir werden wahrscheinlich noch viel in der Beziehung von Nigerien in den nächsten Jahren hören. Im vergangenen Jahr gab es zwei größere blutige Aufstände im Bauchi-Staat, das ist in Mitte-Ost, wo allein um die Frage, dass ein christlicher Junge von seinem Vater, einem Metzger, auf den Markt geschickt wurde, Fleisch zu verkaufen, und ein Moslem wollte es kaufen, aber verlangte von ihm, dass er die islamische Beschwörungsformel, die Basmala, spricht. Und er sagte, das tue ich nicht, weil ich Christ bin. Und er ihm dann das Fleisch rausriss und in den Boden warf. Nun, der Vater hat natürlich das Geld für das Fleisch verlangt und daraus ist eine Christenverfolgung entstanden, bei der mindestens 500 Christen getötet wurden, wahrscheinlich 30 bis 40 Kirchen verbrannt. Und dann hat das Militär eingegriffen und wurden etwa 1000 Moslems erschossen. Eine blutige, böse und schlimme Sache. Und so war es jetzt vor wenigen Wochen, als der Evangelist Bonke in Kano mit seinem Zelt eine große Heilungsbewegung machen wollte und hat eine unweise Propaganda gestartet, so dass plötzlich die Moslems die Christen in Scharen vor sich her jagten, bis zur Stunde noch nicht bekannt ist, wie viele Christen getötet worden sind, einige Hunderte. Nur dass die Christen in Kano diesmal um den Spieß umtreten und die Moslems nachher in einem anderen Viertel vor sich her jagten und wirklich Menschenjagd in dieser Stadt geschah. Kano hat 4 Millionen Einwohner und ist größer wie Berlin, man muss das verstehen. Das sind riesige Städte. Nun, der Herr hat uns ausgerechnet in Kano zwei Zentren anvertraut. Eines für die Hausa-Sprache und eines für Englisch. Wir bekommen sehr viel Post aus Nigerien und wir sagten, die Portokosten sind so groß, dass wir es nicht verantworten können, die ganze Post ständig dorthin zu schicken. Wir wollen das im Lande drucken. Mit dem Porto können wir im Lande genau die Bücher nachdrucken. Wir hatten eine Zeit lang jeden Monat für 60.000 Mark nur Portokosten zu bezahlen. Auf alle Fälle ist in der Zwischenzeit in Literatur in Englisch und in Hausa in Kano gedruckt worden. Die Druckereien sind da und das klappt alles prima. In der Zwischenzeit schreiben etwa 40.000 Freunde und Personen von Nigerien nach Kano, zusätzlich zu den 30.000, die zu uns immer noch schreiben. Allein 2.500 Moslems schreiben in Arabisch aus Nigerien und man muss sagen, die Ernte ist sehr groß. Und wenige sind der Arbeiter, das heißt, es ist falsch, wenn ich sage, wenige sind der Arbeiter. Es gibt viele Arbeiter in der Ernte des Herrn. Und zwar haben wir freiwillige Verteiler, Pastoren, Evangelisten, Älteste, Studenten, alles Mögliche. Wahrscheinlich etwa 2000 in Nigerien, die wir immer wieder zu Konferenzen zusammenholen und dadurch mit den Aktivsten im Gespräch sind. Wir haben für 19, wir waren jetzt in diesem Jahr, es war ja erst in diesem Jahr, hatten wir auch so eine, zwei solcher Konferenzen, gerade in der Zeit, als der Krieg in Kuwait ausgebrochen war. Äußerst kritische Angelegenheit, denn wir waren in einem islamischen Land und eine Zeitung hat eine Umfrage gestartet, wer unterstützt Saddam Hussein und wer unterstützt Präsident Bush. Wohlgemerkt 40% Christen, 40% Moslems, 20% Heiden. Die Umfrage ergab, 56% waren für Saddam Hussein in Nigerien und nur etwa 35% für Bush. Nun haben wir versucht, das zu verstehen. Um was geht es denn da? Wie ging die ganze Geschichte da mit diesem Kuwait-Krieg so unglücklich über die Runden, dass die ganze Welt emotional für Saddam Hussein einstand und nur ein Drittel für die Amerikaner und Christen. Dahinter steht, dass die Moslems ihre Weltmacht verloren haben seit dem Zerbruch des Osmanischen Reiches. Dieses Großreich der Osmanen hat die Weltmacht, das war die Supermacht damals, bestimmt. Und seither ist der Mittlere Osten in viele Kleinstaaten zerbrochen, sind die Nationalstaaten entstanden aus der Kolonialzeit. Und nun warten alle Moslems auf den Führer, der sie vereinigt und wieder zum Großreich zusammenführt. Nun hatten sie gehofft, dass zuerst Jamal Abdel Nasser und dann Khomeini und jetzt Saddam Hussein diese Person sein könnte. Nicht ausgerechnet in Indien haben wir an Wänden geschrieben, gesehen, Saddam Hussein ist der König der Welt. In Indien, was wollen die Inder mit dem Saddam Hussein? Aber das waren die Moslems. Und ein anderer in Indien hat dasselbe negativ erlebt, in Bihar, einer unserer Evangelisten, einheimischen Evangelisten, die haben zu ihm gesagt, du bist doch Christ geworden, jetzt müssen wir dich rächen, jetzt müssen wir dich töten, denn du bist ein Vertreter von Bush. Worauf der Geistesgegenwärtig sagte, ja, aber ich glaube an keine amerikanische Religion, ich glaube an eine asiatische Religion, denn Jesus ist ja ein Asiate. Was? Jesus ist ein Asiate und kein Amerikaner? Das wussten wir noch gar nicht. Dann bist du also kein Verräter. Nein, ich bin treuer Asiate und was die Amerikaner machen, ist falsch, aber was Jesus macht, ist richtig. Dann haben sie ihn laufen lassen. Die hätten ihm sonst den Hals abgeschnitten, aber seither heißt er Mr. Bush. Ausgerechnet in Indien. Aber Sie können erkennen, hier geht es um eine weltweite Bewegung unter den Moslems, dass durch diesen Stich, durch diesen Krieg die Ehre aller Moslems wieder zertrümmert wurde, als sie dachten, jetzt endlich kommt das islamische Großreich, von dem sie alle träumen. Das war auch dort in Nigerien der Fall. Aber der Herr hat Gnade gegeben und die beiden Konferenzen mit etwa 80 bis 100 Mitarbeitern geschützt. Und wir bereiten jetzt wieder eine für Anfang 93 vor. Das braucht immer etwas Zeit, sodass nun hier diesmal die Einheimischen einladen. Wir haben in der Zwischenzeit eine ganze Reihe von treuen Mitarbeitern gefunden, einen Verlagsleiter, einen Seelsorger. Ein deutsches junges Ehepaar ist in der Zwischenzeit ausgereist, Andreas Lepenies, die Sprache kennenlernen soll, um das alles in Westafrika zu koordinieren. Lassen Sie mich zwei kurze Berichte von diesen Brüdern erzählen, damit Sie merken, in welchen Spannungen die leben. Einer heißt Soaka, Immanuel Soaka. Er ist bei uns der Verantwortliche für die Seelsorge. Diejenigen, die schreiben, brauchen ja irgendjemanden, der ihre Probleme beantwortet und sie begleitet, bis sie gefestigt sind. Er selbst war Muslim, ist Christ geworden, wurde von seinem Vater, einem muslimischen Scheich, vertrieben und bedroht und verflucht, als er eine Christin heiratete. Und die Mutter kam zu ihm und sagte, Immanuel, komm zurück. Du weißt, dein Vater hat schon viele Menschen mit der schwarzen Magie töten können, die Geister sind ihm gehorsam. Aber seine junge Frau sagte, nein, du bleibst fest, ich stehe mit dir und ich glaube, dass das Blut Jesu Christi eine größere Macht darstellt als der Fluch des Islam. Und sie blieben beide treu in manchen Anfechtungen und dieser Kampf dauerte 12 Jahre. Und nach 12 Jahren brach der Vater zusammen und schickte zu seinem Sohn und sagte, du hast einen größeren Zauber als ich. Komm und sag mir, warum hast du meinen Angriffen widerstehen können? Ich wollte dich 12 Jahre lang vernichten und nun bin ich vernichtet. Und dann ist der Sohn zu ihm gegangen und hat ihm erzählt, dass das Blut Jesu Christi rein macht von allen Sünden und Jesus uns befohlen hat, liebet eure Feinde, segnet die euch fluchen. Der Segen Christi ist stärker als der Fluch der schwarzen Magie. Und der Vater war völlig durcheinander und ist jetzt offen. Nun, dieser Bruder ist nun der Verantwortliche für die Seelsorge, an den nun wirklich Zehntausenden, die schreiben, er war der Vizepräsident der Baptistischen Synode, hat auf das Amt verzichtet und tut jetzt ganz einfachen evangelistischen Seelsorgerdienst mit uns zusammen. Bei einem anderen ging es nicht so gut. Eine Missionarin, eine Holländerin, hat eine ganz einfache Mission gehabt. Ich bin nicht so sehr mit einig damit, aber das ist gar nicht so wichtig, dass man immer alles systematisch hat. Sie kam in Kontakt mit einem muslimischen Scheich, der Träume hatte und Visionen. Ich bin immer etwas kritisch mit Visionen. Aber dieser muslimische Scheich ist durch solche Visionen ins Evangelium geführt worden und wurde gläubig. Und hat nun mit Hilfe des Korans andere muslimische Scheichs missioniert. In der Zwischenzeit gibt es 50 Koranlehrer, die in Nordnigerien Christen geworden sind, aus dieser Arbeit heraus. In der Zwischenzeit hat diese Missionarin erkannt, dass ihre Leute halbe Moslems und halbe Christen waren und mit muslimischen Formulierungen versuchten, fürs Christentum zu werben und bat uns, ihre Leute jetzt zu evangelisieren und zu vertiefen, weil wir die Schriften dazu haben und wir haben das getan. In dem Zusammenhang habe ich aber eine Geschichte gehört, die ging auch mir ans Herz. Sie sagte, jetzt gerade kriege ich Nachricht, dass einer der Scheichs, die Christen geworden sind, das sind also die Priester der Moschee, die Führer des Islam, der ist von seiner Gemeinde, als er zu sehr das Evangelium verkündigte, überfallen worden und sie haben ihm den Unterleib mit Pfeilen zerstochen. Er wurde dann in ein Krankenhaus eingeliefert und man hat versucht, das zusammenzuflicken, aber es hat nicht gehalten und ist wieder aufgegangen. Und er lag im Sterben und sie haben versucht, den Ältesten von denen, von den Koranlehrern zu ihm zu schicken, dass er ihm beistünde. Der kam zu spät, er war schon tot. Aber vor dem Tod war noch einiges passiert. Nämlich, seine Mutter kam zu ihm und sagte, Du siehst, dein Jesus hat dich nicht schützen können. Sprich, das islamische Glaubensbekenntnis, dass du im Frieden, Salam alaikum, wie die Moslems sagen, beerdigt wirst und wir im Frieden leben können und nicht als die Aussätzigen gehandelt werden. Nein, sagte der Sterbende, ich werde das islamische Glaubensbekenntnis nicht mehr sprechen, denn mein Weg ist vollendet. Ich sterbe in völligem Frieden mit Gott und ich habe meiner islamischen Gemeinde das ganze Evangelium verkündigt. Und zweitens sagte er zu seiner Mutter, bitte gib den Ältesten unseres Stammes Nachricht, dass keiner sich rächt und nun keine Blutrachekette ausgelöst wird, sondern dass sie vergeben, weil Jesus die Sünden auch meiner Feinde, die mich getötet haben, getragen hat. Was der Sterbende, der nicht mehr laut reden konnte, nicht wusste, war, dass die Mutter bereits die Scheichs im Haus hatte, damit sie als Zeugen sein Bekenntnis des Islams hören würden, damit sie ihn wieder islamisch beerdigen würden. Die hörten nun dieses Gespräch, weil sie direkt dahinter standen, hinter einer Wand, und waren zutiefst erschüttert, wie der sterbende Sohn, er war immerhin ein Mann mit 30, 40 Jahren, seiner Mutter sagte, dass er seinen Feinden vergeben hätte und Jesus ihre Schuld auch getragen habe und sie zu segnen seien und nicht zu verfluchen. Als er dann mit diesen Worten starb, waren diese muslimischen Scheichs völlig durcheinander. Und in dem Augenblick kam nun der andere an, der nun diesem Bruder hätte helfen sollen, ihn nochmal ins Krankenhaus nehmen oder ihm mit Gebet beistehen. Und er traf nun nicht mehr seinen Freund, sondern zwei muslimische Scheichs. Die sagten, was habt ihr denn da für eine Religion? Was ist denn da mit euch los? Wieso könnt ihr die Feinde lieben? Wir haben den umgebracht und der segnet uns. Könntest du uns darüber mehr Bescheid sagen? Und er fand eine offene Gemeinde, eine ganze Gegend war geöffnet worden durch den Tod dieses Blutzeugen. Man erlebt Dinge, die kann man nicht logisch einfach beschreiben oder planen, sondern sieht, dass Jesus mit seinem Geist wirklich in kurzer Zeit Einzelne zu einer Reife bringt. Nun, wir noch ein paar Worte zu Ghana. In Ghana hatten wir das Vorrecht, ähnliche Seminare durchzuführen. Und der Herr hat uns verantwortliche Brüder geschickt. Wir konnten einen Verlag eröffnen in Tamale. Und dort sind nun ganze Gruppen von Helfern geschult worden, sodass flächendeckend in Nigerien und in Ghana und so viele Helfer zur Verfügung stehen, dass in allen Gebieten die Moslems erreicht werden können. Ich vergesse bloß nicht die eine Geschichte, ich weiß nicht, ob ich sie schon erzählt habe. Wir hatten so ein Seminar und wir lassen dann immer die Leute ein bisschen berichten, wie sie missionieren und was der Herr tut, um zu lernen, wie man es am besten macht. Man lernt ja immer, man lernt nie aus in der Schule Jesu. Und als die Einzelnen so berichtet hatten, ist zum Schluss einer aufgestanden, kohlrabenschwarz, und hat gesagt, ihr macht's alle falsch, ich mache das viel besser. So habe ich gesagt, ja, dann musst du uns das mal beibringen. Ja, hat er gesagt, ich gehe nicht auf die Straße hinaus, ich missioniere nicht die Fremden. Ja, wen missionierst du denn dann? Ja, ich missioniere meine Brüder, sagte er so. Ja, wie viele Brüder hast du denn missioniert? Ja, ich habe gesagt, die Hälfte habe ich jetzt getauft. Was? Die Hälfte? Wie viel sind denn das? 11, sagte er. Moment, sagte ich, wie viele Brüder hast du denn? Ja, wir sind 24 Brüder von 4 verschiedenen Frauen. Und wie viele Schwestern hast du? Ja, das weiß ich nicht genau, wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Ja, und warum tust du das? Hat er gesagt, ja, wir werden jetzt nicht nachgeben, bis alle 24 Brüder missioniert, getauft und gläubig sind und der Vater dazu. Und dann gehen wir als Team. Dann wird keiner wagen, uns anzurühren, da haben wir alle Angst vor uns. Das ist auch eine Missionsmethode. Auf alle Fälle, der hat zuerst sein Haus missioniert. Und das war der Punkt, der mich beeindruckt hatte. Der ging nicht in die Ferne, sondern ging nach innen und hat gesagt, ich bin nicht glaubwürdig, wenn nicht mein ganzes Haus sich Jesus zu Füßen wirft. Und er hat das wirklich durchexerziert im Glauben, im Beten, im Fasten und wirkt im Team, nicht bloß alleine. Oder ich denke jetzt an Marokko. Marokko, ein Königreich, 22, 23 Millionen Einwohner, eine Monarchie, 99% Moslems. Der Herr hat uns dort ziemlich viele Kontakte gegeben. Es gibt eine kleine Untergrundgemeinde von 100 Gläubigen, die allerdings erhebliche Probleme hat. Die Probleme bestehen darin, dass keiner dem anderen traut, dass er unter der Folter nicht die Namen preisgibt. Insofern kommen die meisten Gläubigen nicht zu den Versammlungen, weil sie einfach nicht sicher sind, ob der andere sie nicht in die Pfanne schlägt. Und das ist nicht nur Theorie, sondern über 100 sind schon verhört worden und über ein Dutzend waren mehrere Male im Gefängnis. Insofern kann man das verstehen. Umso mehr hat es uns beeindruckt, dass nun im Süden bei den Susi-Berbern doch eine ganze Gruppe von verantwortlichen Männern im öffentlichen Leben auch Christen geworden sind. Beispielsweise im Landratsamt eine Persönlichkeit und dann ein Studienrat oder ein Schuhmacher und verschiedene andere. Und die haben nun nicht in Arabisch, sondern in Berber, im Susi-Berber-Dialekt evangelisiert. Ich frage sie, sag mal, ihr missioniert im Susi-Dialekt, das ist ja prima, aber was sagt ihr denn da? Das Evangelium. Ja, welches Evangelium? Das Richtige. Ja, habt ihr das richtige Evangelium eigentlich in eurer eigenen Sprache schon geschrieben? Nee, haben sie gesagt. Ja, wie macht er das? Ja, nun jeder erzählt eben so, wie er es weiß. Die haben eben aus dem hohlen Bauch dann das Evangelium nacherzählt und missioniert. Habe ich gesagt, ja, setzt euch doch mal hin und übersetzt das Evangelium in eure Susi-Berber-Sprache. Ja, das wäre eigentlich etwas. Jetzt haben sie 4 Jahre gearbeitet und haben im Team, der eine waren Dichter, der andere waren Mann vom öffentlichen Leben und der dritte hat Englisch gekonnt, der vierte Arabisch und der andere Französisch, haben sie zusammengearbeitet und haben die Evangelien fertig und arbeiten weiter an der Apostelgeschichte, Römerbrief und so weiter. Der Mann war jetzt im Sommer bei uns und hat mit dem Mann aus Tata, das ist also ganz unten in der Wüste, in der Sahara, unwahrscheinlich, wie das dazu geht. Die zwei waren einen Monat da und haben nun das Evangelium auf Band gesprochen. Wir haben ihnen die Masterkassette mitgegeben, sodass sie im Lande vervielfältigen können, sodass nun Matthäus und Johannes aufgenommen sind und nun unter diesen 5 Millionen Susi-Berbern verteilt werden. Dass das jetzt möglich war von Einheimischen und nicht von Ausländern, ist das Entscheidende. Dass die einheimische Gemeinde schon solche Leute hat, die die Reife in der Sprache, im Islam und im Evangelium haben, das gibt uns den Mut zu glauben, dass das Evangelium weiterläuft, gerade auch in dem Gebiet, das jetzt in der Re-Islamisierung besonders gefährdet ist. Algerien hat ja nun eine islamische Mehrheit gewählt, was heißt, dass die Scharia, das islamische Gesetz, eingeführt wird. Das wird den ganzen Maghreb, den ganzen Norden Nordafrikas beeinflussen. Wir müssen also mit einer schärferen Gangart rechnen. Deshalb ist es entscheidend, dass einheimische Christen bereit sind, in gründlicher Verwurzelung in der Bibel das Evangelium in Weisheit hinauszutragen. Allein aus diesem Gebiet könnte man einen ganzen Tag lang berichten. Von Ägypten ganz kurz. Ägypten ist ja das Land, wo der Kampf zwischen Evangelium und Islam am härtesten tobt. Dort sind 10-15% der Bevölkerung Christen aus der urchristlichen Zeit her, die Kopten, etwa 300.000 bis 400.000 sind evangelisch und von den Evangelischen sind einige evangelikal und sind wirklich missionarisch gesinnt. Es gibt über 400 getaufte Moslems. Die Anfechtungen für Pastor Meniz, der sie getauft hat, und andere sind erheblich. Sie sind mit dem Tode bedroht worden. Eine ganze Reihe ist ins Gefängnis gekommen und gefoltert worden. Einer wurde gefoltert. Sie wollten aus ihm herauskriegen, ob er Geld gekriegt hat, und wollten ihn zum Zeugnis überreden, dass er homosexuell sich betätigte, und alles Mögliche haben sie ihnen unterschoben und sie beinahe zwingen wollen, solche Dinge zu tun, um sie zu fotografieren und als abscheuliche Menschen darzustellen in der Folter, man muss das verstehen. Und er war bereits halb bewusstlos geschlagen worden. Und von seinem Mund kam nur noch ein Wort heraus: Jesus, Jesus, Jesus. Er ist jetzt im Augenblick frei, aber man hat ihm verboten, wieder in die Kirche zu gehen. Die Amerikaner haben ihn buchstäblich frei gepresst mit ihren Geldern, die sie an Ägypten bezahlen. Ägypten bekommt in jedem Jahr etwa 2 bis 3 Milliarden Dollar Hilfe, weil es gibt zu viele Menschen in dem Land. Das Land kann die Einwohner nicht mehr ernähren. Und so haben die Amerikaner verlangt, dass diese 3 Konvertiten, die nun ein halbes Jahr gefoltert wurden, freigelassen wurden. Sie dürfen aber nicht reden und nicht mehr in die Gemeinde gehen. Und der Pastor war klug genug, so ihnen zu sagen: Das tut, damit ihr einen Freiraum zum Leben habt, aber versorgt sie dann durch Besuche mit einzelnen Gemeindegliedern. So geht also dieser Kampf in Ägypten weiter. Wir haben dort eine Schriftenmissionszentrale, wo auch etwa 40.000 bis 50.000 Bibelschüler im Fernbriefkurssystem mitmachen und zugerüstet werden zum Dienst. Und es gibt eine Geheimdruckerei, wo Bücher gedruckt werden, die man nicht öffentlich drucken kann, zur Schulung von Pastoren und Evangelisten, um den Islam zu verstehen. Der Kampf ist sehr scharf, so dass der Pastor Meniz beispielsweise vom Geheimdienst mehrere Male gewarnt wurde und man ihm sagte: Wenn du nicht sofort aufhörst, werden wir dich in einen Unfall verwickeln und 2 Autos werden dich zu einem Brei zerreiben. Aber er sagte: Solange der Herr mich beschützt, werde ich weitermachen. Und gestern bekam ich einen Brief, wo er sagte, wir leben immer noch und es kommen Moslems zu Jesus. Zum Schluss noch Israel. Der Herr hat uns ja in Israel einen kleinen Dienst aufgetragen. Nicht nur in Nazareth, wo der einzige Zimmermann jetzt eine Buchhandlung hat, ganz in der Nähe von der Marienkirche, also im Zentrum. Und siehe da, wer kommt in die Buchhandlung? Die Buchhandlung ist eigentlich für Araber gedacht. Die vielen Juden aus Russland. Der kann sich beinahe nicht mehr retten. Und die OM und wir haben schnell geschaltet und haben ihm entsprechend Bücher in Russisch vermittelt. Was wir für die Russen, für die Moslems in Russland gedacht haben, wird jetzt in Nazareth angeboten, damit die Gläubigen unter den Juden von Russland, die Moslems in Russland, missionieren. Das sind eigenartige Wege, die der Herr geht. Und so ist Nazareth einer der Zentren geworden zur Missionierung der Moslems in Südrussland. Man versteht das nicht, man kann das nur erzählen, wie das läuft. Und da musste ich... Was wir erfahren haben aus diesen Gesprächen, ist, dass von den Russen, von den Juden, die aus Russland kommen, bei weitem nicht alle Juden sind, sondern sehr viele Atheisten. Aber die sind verheiratet mit einzelnen Juden und sind als Sippe ausgewandert. Und Juden-Christen. Heute gibt es bereits in verschiedenen Orten judenchristliche Gemeinden russischer Sprache in Israel. Und dadurch ist das ganze Verhältnis der Judenchristen in Israel umgekippt. Die Zahl hat mächtig zugenommen, weshalb Israel Gesetze herausbrachte, die sagen, dass jeder Judenchrist kein Jude mehr sein kann, auch wenn die Mutter eine Jüdin ist. Was jedem, der ein bisschen Bescheid weiß, sagt, dass sie selbst ihre jüdische Identität bereit sind, legal, juristisch zu verleugnen, wenn sie damit sich von dem Einfluss von Jesus entziehen können. Aber sie konnten diese Hunderttausende von Flüchtlingen aus Russland nicht eindämmen. Und so gibt es Hunderte oder wahrscheinlich mehr als Hunderte von Judenchristen heute, zusätzlich zu den vorhandenen 2.000 bis 3.000, aber jetzt mit russischer Sprache. Die haben wir kennengelernt durch den Bücherladen in Nazareth. Die sind natürlich alle nichts wie los auf diese Bibel. In dem Zusammenhang haben wir auch Mr. Siwanto kennengelernt, einen Finnen, der dort im Lande viel gelitten und gearbeitet hat, und der druckt Bibeln in großer Menge. Der hat einfach den Auftrag vom Herrn, Bibeln in vielen Sprachen zu drucken. Und als wir bei ihm waren, sagte er, ja, ich muss unbedingt auch wieder die arabische Bibel drucken. Und wir haben ihm dann gesagt, ja, wir haben gerade die arabische Bibel revidiert und im Computer gespeichert, wir könnten Ihnen den Text neu geben. Was, sagt er, ich stoppe den alten Druck, gebe den her, sein Sohn kam im Sommer. Und jetzt an Weihnachten haben wir die ersten arabischen Bibeln der revidierten Ausgabe bekommen, von Finnland gedruckt. 15.000 gehen nach Nazareth, beziehungsweise wir kriegen 1.500 als Provision, weil wir den Text geliefert haben. So ist auch hier eine große Zusammenarbeit da. Aber das, was mich besonders bewegt, geschieht nicht in Nazareth, sondern in Jerusalem. Dort war ja Matthias 3 Jahre lang, der ist etwas bekannt, schon als er noch so nicht ganz trocken war. Und der hat nun mit Gottes Hilfe seine Studien in Hebräisch und in Arabisch abgeschlossen, ist zurzeit in London und studiert islamisches Recht und verschiedenes andere noch dazu. Aber hat in der Zeit, wo er in Israel war, eine Firma gründen können. Einen missionarischen Verein kann man ja nicht gründen in Israel, aber eine Firma, um Bücher zu drucken, eine Firma, um Autos einzuführen, irgendeine solche Firma. Und die Firma hat nun ein Schriftenmissionszentrum aufgemacht. In Jerusalem, in dem Haus der baptistischen Mission. Und die haben angefangen, nun an die vielen Tausende, die aus Israel an uns nach Schorndorf schreiben, Bücher zu schicken. Die haben wieder geantwortet. Als wir merkten, dass die Reaktion so stark war, sagten wir, probier doch mal ein paar Annoncen aufzugeben. Viele dieser Zeitungen haben nicht genügend Geld, die freuen sich, wenn sie eine Annonce kriegen, da kriegen sie etwas Geld. Und die haben die Annoncen geschickt angeboten und siehe da, jetzt schreiben die Moslems aus der Westbank, aus dem Gaza-Streifen, aus Nablus, aus Hebron, aus den sturen, streng islamischen Gebieten, wo die Intifada und Hamas Steinewerfer sind. Und die können sich nicht mehr retten von Zuschriften nach Evangeliumsliteratur. Wir sind überwältigt von dem, was Jesus auch heute in Israel tut, unter Moslems und Juden. Bloß, wo Jesus was tut, ist der Teufel natürlich auch auf Zack. Und so ist uns jetzt das Zentrum gekündigt worden, das den Baptisten gehört. Das ist ein riesen Villa, wo wir nur ein Zimmer benutzt hatten. Und die haben verlangt, entweder kauft das oder mietet das oder geht da raus. Und dass sie für diese Villa mit einem großen Grundstück im Herzen von Jerusalem 2,5 Millionen Dollar verlangen, haben wir natürlich sagen müssen, herzlichen Dank, das ist außerhalb unserer Möglichkeiten. Und die Miete wäre monatlich alleine 3.000 Dollar, das ist auch zu viel. Und so beten wir im Augenblick um einen Platz, wo nun dieses Zentrum unterkommen kann. Sie bekommen so viele Briefe und Antworten und es lassen sich eine ganze Reihe von Muslims in Israel taufen. Wir wurden jetzt gebeten, im kommenden Mai eine Freizeit für solche Konvertiten durchzuführen. Wahrscheinlich bringt das eine ganze Reihe von Taufen mit. Aber uns wurde sozusagen der Stuhl weggezogen, während wir darauf saßen. Und so müssen wir darum bitten, dass uns der Herr wieder einen Stuhl gibt, ein Haus, einen Platz. Und das ist natürlich jetzt in Israel nicht leicht. Denn die Wohnungsnot ist groß. Diese Hunderttausende von Juden, die hereinkamen, haben das letzte Zimmer besetzt. Wir stehen tatsächlich vor der Frage, wie Jesus, und da war kein Raum in der Herberge. Aber wir glauben einfach, dass der Herr diesem Team, das jetzt dort arbeitet, auch einen Platz gibt und wollen darum weiter in der Fürbitte bleiben. Aber sehen Sie, ich wollte nur eine Illustration geben zu diesem Wort, und aus seiner Fülle haben wir alle genommen, Gnade um Gnade. Das war nur ein winziger Auszug von dem, was Jesus heute tut. Man könnte von vielen Ländern noch viel mehr erzählen. Jesus lebt, Jesus handelt. Wenn wir ihm kindlich einfach vertrauen und zur Verfügung stehen, und dann werden wir sehen, was er gesagt hatte. Ihr werdet meine Zeugen sein. Nicht nur Zeugen von dem, was er getan hat auf Golgatha, sondern auch Zeugen von dem, was er heute tut. Für die Freunde und Schwestern, die unter Ihnen unsere Bücher nicht kennen, wir haben Ihnen auf dem Tisch einige ausgelegt. Sie dürfen sie heute als Weihnachtsgeschenk umsonst mitnehmen. Besonders dieses neue Büchlein, die islamische Lawine rollt auf uns zu. Wer sich interessiert, wo Muslims im Augenblick sind und was die Situation ist, möge sich doch bedienen. Unter einer Bedingung, dass sie es lesen. Die äthiopischen Juden haben mit Christen zusammengelebt und der Einfluss der Christen hat nachgewirkt. Insofern ist hier keine Konfrontation gewesen, sondern war eine alte Tradition. Auf der einen Seite dann waren dort die Moslems in Äthiopien und waren fanatisch auch gegen die Juden, so standen die Christen den Juden näher. Außerdem war der Negus ja noch der König von Jerusalem. Also da waren alte Verbindungen da, die irgendwie in der Tradition mehr gepflegt wurden. Dann gab es auch bereits eine Mission unter den Juden, den Falachas, von der Krishona aus. Das alles läuft dort zusammen. Ja.
Und der Shenouda?
Der Bischof Shenouda, ja, das ist eine dieser schillernden Figuren. Ein ganz klares Evangelium.
Der ist Kopte.
Der ist Kopte, ja. Orthodoxer Kopte. Aber auch ganz streng Maria-logisch, Maria-gläubig. Und deshalb, wenn einer seiner Priester evangelikal wird, würgt er ihn ab. Ja, leider. Wir haben Gelegenheit gehabt, ihn zu sprechen und müssen bekennen, er hat ein klares Christuszeugnis, aber es ist bei ihm genauso wie bei Papst Johannes Paul II., der ja am Anfang zuerst sich Maria huldigte, bevor er Christus verkündigte. Es ist hier eine Schizophrenie, die uns noch viel zu schaffen machen wird. Wenn Sie gelesen haben, ist in dem Magazin Time von Amerika jetzt ein Artikel über Maria gestanden. Da steht doch groß in der Mitte: Die Fürbitte der Maria hat es bewerkstelligt, dass der Kommunismus in Russland zusammenbrach. Wir haben vier große M's, mit denen wir kämpfen. Das ist Maria, das ist Mohammed, das ist Marx und das ist die Magie. Die schwierigste von allen ist Maria.
Und der Bruder Nathanael im Iran.
Nathanael im Iran war lange Zeit im Gefängnis, ist nun auch durch Folter gegangen und man hat festgestellt, dass er kein politischer Gefangener war, sondern nur religiös zu belangen war. Und so wurden seine Akten dem Religionsministerium übergeben. Das heißt, dass er auf seinen Religionsprozess wartet. Das aber ist nun sehr gefährlich und man weiß nie, ob er geholt wird und wegen offener Missionierung der Moslems zum Tode verurteilt wird. In der Zwischenzeit übersetzt er Bücher und schickt uns immer 3-4 Seiten in einem Brief, dass wir es dann hier reproduzieren und dann drucken und ihm schicken, damit er im Lande verteilen kann. Wir haben ihm dann auch die Adressen der vielleicht 200 Moslems geschickt, die aus dem Iran an uns schreiben. Und er hat das so normal genommen, dass er uns nicht mal mitteilte, dass er es bekommen hat. Und wir sitzen immer auf dem Feuer, auf feurigen Kohlen, ob die Adressen nicht in fremde Hände gekommen sind. Und jetzt fängt er an, die Kinderhefte von Schwester Dole zu übersetzen. Ja. Im Augenblick ist ein 12 Meter langer Container unterwegs. Mit Lebensmitteln, mit Arznei, mit Kleidern und erheblichen Büchern, einer erheblichen Anzahl von Büchern in der Mitte vom Reis, damit für Leib und Seele die rechte Nahrung hineingegeben wird. Wir haben dort einen äußerst guten Mann gefunden, den früheren Direktor vom Grünen Plan, der die Geschäftsführung unseres Vereines dort übernommen hat und mit äußerster Sorgfalt alle Arzneimittel und alle Kleider verteilt und aufschreibt und die gesamten evangelikalen und christlichen Gruppen versorgt. Und von daher hat er einen guten Namen bekommen und einen Eingang im ganzen Land, weil er diejenigen versorgt, die wirklich in großer Not sind. Durch die Inflation, die durch den Bürgerkrieg hereingebrochen ist, sind die Kranken, die Blinden, die Witwen und die Waisen in so große Not gekommen, dass sie weit unter dem Existenzminimum leben. Es gibt keine Sozialversicherung, es gibt keine Hilfe für diese Ärmsten der Armen. Und hier können wir etwas helfen. Das ist jetzt der 8. oder der 9. Container. Wir sind dankbar, dass die Gemeinde in Deutschland hier mithilft und einige schicken nicht nur Material, sondern auch noch die Transportkosten dazu. Der geht über ganz normale Schiffsgesellschaften und kann im Augenblick legal eingeführt werden. Ja. Aufs Ganze gesehen ist allerdings die Situation im Libanon die, dass die syrische Hand das Land immer fester in den Griff bekommt, militärisch, wirtschaftlich, juristisch, erziehungsmäßig, und die führenden Köpfe der Christen verschwinden nachts. Sie werden abgeholt und in Kassetts nach Syrien transportiert. Das war zu erwarten. Amerika hat die Christen im Libanon an die Ordnungsmacht Syrien verkauft. Bitte? Bruder Peter in Damaskus wohnt nicht in Damaskus, sondern in Homs. Der hat jetzt 20 Bücher gedruckt, hat das legal in der Hand und hat einen Bücherladen legal und verteilungsberecht, weil der Bruder seiner Frau ein Geheimdienstführer ist. Geheimdienstführer. Ein höherer Offizier beim Geheimdienst, dann geht auch in Syrien manches, was nicht geht. Bitte? Ja? Ja, der Abu Shede muss durch alle Tiefen und Höhen gehen. Der Herr erzieht ihn zur Demut, um ihm mehr Verantwortung geben zu können. Ihm wurde gekündigt, sowohl die Wohnung als auch das Bücherzentrum. Und er hat nun in der anglikanischen Kirche einen Raum mieten können, den er ausbaut als Bücherzentrum und für die Brailleschriften und die Kassettenproduktion. Das ist im Augenblick im Gange. Und in der Wohnung ist jetzt ein Stock darauf gesetzt worden, so dass es nicht mehr hereinregnet. Er kann also überdauern, obwohl die Wohnung über ihm noch nicht fertig ist. In der Zwischenzeit hat ihn der König berufen zum Richter für die ganzen evangelischen und evangelikalen Kirchen. Das heißt also, weil er nicht einer bestimmten Kirche angehörte, war er neutral und wurde anerkannt, sodass der König ihn öffentlich einsetzte als Richter. Nun muss man verstehen, dass im Nahen Osten die ganzen standesamtlichen Belange, die ganzen Erbfragen, die ganzen Scheidungsfragen nicht vom Staat durchgeführt werden, sondern von den Kirchen. Und zwar aufgrund des islamischen Gesetzes, dass die Familienrechte von der Moschee durchgeführt werden müssen, wie auch in Israel. Und so ist er jetzt für diese ganzen evangelikalen und evangelischen Kirchen außer der lutherischen Kirche der Richter geworden und hat damit einen Status bekommen, von dem er her mehr geschützt ist, vor dem Geheimdienst zu arbeiten. Er hat nun mehrere Sendungen in den Irak hineinschicken können mit Büchern, mit Kassetten, mit Lebensmitteln, mit Kleidern, gerade zu den verfolgten Christen in den Kurdengebieten. Man redet immer von den Kurden, aber man redet nicht von den Kirchengemeinden im Gebiet der Kurden. Die Kirchen sind absolut kaputt gemacht worden und die Christen sind überrannt und übertrampelt worden, sodass die Restgemeinden in ganz großer Not sind. Es gibt etwa mindestens 300.000, wahrscheinlich 600.000 Christen im Irak. Die meisten sind Nestorianer oder Chaldäer, sprich Katholiken, und eine ganze Reihe von Evangelischen und genauso Armenier. Diesen allen kann er jetzt helfen mit Kassetten und Büchern und Lebensmitteln und Kleidern. Und die Bücher und Kassetten sind wichtiger nach den Aussagen dieser Kirchen als die Lebensmittel und Kleider. Bitte?
Das muslimische Albanien, das jetzt ja auch.
Ja, das muslimische Albanien hat ja rein theoretisch, niemand weiß es genau, 60% Moslems und der Rest Atheisten oder aber Christen, die besonders durch die Radiosendungen von verschiedenen Sendern her evangelisiert worden sind. Jetzt ist es besonders, sind es besonders die OM, die in das Land hineingegangen sind und schnell handelten, solange der Islam sich noch nicht konstituiert hat und dort missioniert. Das Land ist natürlich rein vom wirtschaftlichen her in einem ganz desolaten Zustand und braucht dringend Hilfe. Bitte? Ja, die bekommen von verschiedenen islamischen Ländern Hilfe. Die Moslems haben begriffen, dass sie solche Länder stützen müssen. Und Saudi-Arabien und Gaddafi, Libyen, tun hier mehr, als wir wissen. Deshalb müssen die wenigen Christen in diesen Ländern jetzt etwas Rückenstärkung bekommen.